das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ist in einer politischen Krise, Italien. Die populistische Regierung aus Lega und Fünf Sterne ist jetzt auch offiziell am Ende nach nur 15 Monaten. Denn ihr Premier hat gerade gekündigt, Giuseppe Conte. Freie Bahn für den eigentlichen starken Mann, Innenminister Matteo Salvini, dachten sich wohl seine Anhänger. Aber es könnte sein, dass wir hier gerade die neue Rangordnung gesehen haben im Parlament. Conte bleibt standhaft in der ersten Reihe und der Vize wurde erstmal auf den Platz verwiesen. Italien hat viel Erfahrung mit Regierungswechseln, aber dieser ist unvergleichlich. Julia Mummelter.
Für den bisherigen Ministerpräsidenten Conte geht ein langer Tag zu Ende, als er um kurz vor 21 Uhr am Quirinalshügel ankommt. Die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega ist am Ende und Conte reicht seinen Rücktritt ein. Zuvor hielt er im Senat seine wohl letzte Rede als Ministerpräsident dieser Regierung. Und er ließ es sich nicht nehmen, mit Lega-Chef und Innenminister Salvini abzurechnen, der diese Krise ausgelöst hatte. Ich erlaube mir zu sagen, dass er persönliche und parteipolitische Interessen verfolgt hat. Es ist durchaus legitim, wenn eine Partei die Gunst der Wähler für sich gewinnen will. Aber man darf dabei nicht das Funktionieren eines demokratischen Systems und das Allgemeinwohl aus den Augen verlieren. Das Verhalten Salvinis sei opportunistisch und unverantwortlich. Es habe schwerwiegende Konsequenzen für das Land, auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Der Lega-Politiker will sich das nicht vorwerfen lassen. Ich würde alles nochmal genauso machen. Alles. Ich bin stolz, ein freier Mann zu sein und habe keine Angst vor dem Urteil der Italiener.
Quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani.
Noch während die Debatte im Senat andauert, geht Salvini aus dem Saal. Es gibt Nachrichten zum Rettungsschiff Open Arms, das seit Tagen vor Lampedusa liegt und nicht anlegen darf. Die Staatsanwaltschaft hat gegen Salvinis Willen angeordnet, das Schiff zu beschlagnahmen. Das heißt, alle Migranten dürfen bald von Bord gehen und das Schiff wird dann festgesetzt. Es läuft Anklage gegen Unbekannt wegen Amtsmissbrauch. Im Visier steht da natürlich auch Innenminister Salvini, da er dem Schiff das Anlegen an einem italienischen Hafen verweigert hatte. Salvinis Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Auch in diesem Fall bereue er nichts. Er habe vollkommen richtig gehandelt. Solange ich lebe, ist es nicht nur mein Recht, sondern meine Pflicht, die Rechte, die Grenzen, die Würde und den Stolz meines Landes zu verteidigen. Zurück im Senat. Ob Salvinis Wunsch nach schnellstmöglichen Neuwahlen in Erfüllung geht, ist noch lange nicht sicher. Möglich wäre auch eine Übergangsregierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten. Ex-Ministerpräsident Renzi hielte das für den richtigen Weg. Nachdem Conte seinen Rücktritt beim Staatspräsidenten eingereicht hat, liegt es nun bei Mattarella zu entscheiden, wie es in dieser Regierungskrise weitergeht. Es dürfte in seinem Interesse sein, schnell eine neue, handlungsfähige Regierung zu haben. Denn Ende August stehen wichtige Entscheidungen auf EU-Ebene an. Und Mitte Oktober muss Italien seinen Haushalt verabschieden.
Noch ist Italien also in der hausgemachten Regierungskrise à la Salvini. Dazu jetzt der Kommentar von Isabel Schajani vom Westdeutschen Rundfunk.
Man muss sich verbal nicht überschlagen, wenn man die Machtstrategie des italienischen Politikers Matteo Salvini versucht zu skizzieren. Es reicht zu schildern, was Salvini tut, um zu verstehen, welche Art Politiker hier die Idee von Europa bedroht hat, um an die Spitze des Staates zu gelangen, auch wenn er heute erst mal verloren hat. Ein Werkzeug dabei ist, Angst zu schüren vor Überfremdung und Migration. Hier drei seiner politischen Handgriffe. Der erste. Noch im Wahlkampf 2018 fährt er das Thema hoch und beschwert sich, Italien trage allein die Last der Flüchtlinge. Die Europäer würden sein Land hängen lassen. Hier kann man ihm durchaus folgen. Wo bleibt die Solidarität? Zweiter Handgriff. Gerade im Amt zeigt Salvini umgehend, was er unter europäischer Solidarität versteht. Er lädt Viktor Orbán ein und feiert das ungarische Modell. Orbán? Ja, ausgerechnet der Staatschef, der jede europäische Verteilung von Flüchtlingen nach Ungarn einfach ablehnt, als hätte er sich Europax implantieren lassen und würde nichts hören, der wird zu seinem politischen Verbündeten. Europäische Solidarität versenkt Salvini im Mittelmeer. Dritter Handgriff. Er macht die Bedrohung sichtbar. Mit einem neuen Gesetz schließt er Unterkünfte, EU-Hotspots, er kürzt Personal und zack, landen mehr Migranten auf Italiens Straßen. Das macht natürlich Angst. Jedes Schiff vor Lampedusa stilisiert er zur nationalen Bedrohung, obwohl die Zahlen drastisch zurückgehen. Salvini stellt Unsicherheit her, um sie dann zu bekämpfen. Salvini ist jetzt raus aus der Regierung. Er hat sich, so darf man es wohl nennen, verzockt. Für Europa ist das heute ein guter Tag. Denn um gemeinsame europäische Werte geht es ihm nicht. Scheint in seinem politischen Handwerkskoffer nicht vorgesehen zu sein.
Der Kommentar von Isabel Shayani. Auf ihrem Twitter-Konto nennt sie sich 16-jährige Klimaaktivistin mit Asperger, Greta Thunberg. Im Moment twittert sie von unterwegs vom Atlantik, vom Bord der Malizia auf dem Weg zur Klimakonferenz der UNO. Sie hat noch ungefähr 3000 Kilometer vor sich bis New York, 5 Tage mindestens. Hinter ihr liegen heute genau 365 Tage einer Reise, die begann an einem Montag in Schweden und die den Blick auf den Klimawandel weltweit gewandelt hat. Julia Henninger.
Ein Mädchen, das streikt. Alleine. Vor dem schwedischen Parlament. Beharrlich. Immer wieder. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Greta Thunberg das Gesicht des Klimaprotests wird? Politiker trifft den Papst. Auf dem Weltwirtschaftsforum spricht. Ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Ich möchte, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Und dann möchte ich, dass ihr handelt. Wo Greta Thunberg ist, sind auch die Kameras. Ihre Botschaft? Ihr Erwachsenen müsst jetzt etwas tun, damit wir Kinder künftig eine Erde haben, auf der wir gut leben können. Sie fordert konsequenten Klimaschutz. Doch das Thema ist nicht neu. Warum bekommt es gerade durch sie eine solche Aufmerksamkeit?
Greta Thunberg ist weiblich, sie ist jung, sie hat eine klare Sprache und all das hebt sie ab von den Phrasen, die im Zusammenhang mit der Klimapolitik häufig aus den Regierungen zu hören ist. All das macht sie auch attraktiv für Schülerinnen und Schüler, die dann an den Freitagen folgen und demonstrieren.
Klimaschutz ist zur Jugendbewegung geworden, zur Generationenfrage. Weltweit gehen die Schüler auf die Straße. Sie sind es, die die Konsequenzen des Klimawandels zu spüren bekommen. Greta allein macht den Erfolg nicht aus, aber sie trifft einen Nerv.
Das Thema war überreif. Wir hatten die Entscheidungen von Paris, der Pariser Klimabeschlüsse vom Dezember 2015. Und das wurde nicht konsequent umgesetzt. Wir hatten die Proteste im Hambacher Forst. Wir hatten die Einsetzung einer Kohlekommission. Also viele Debatten waren schon da. Der Boden war fruchtbar. Und dann fiel eben der Samen Greta Thunberg auf diesen fruchtbaren Boden.
Streik statt Schule. Und das jeden Freitag. Das hat für Aufregung gesorgt. Ein Erfolgsrezept, das Greta vorgelebt hat.
Das war nicht nur das Thema Klimaschutz, sondern es war auch die Frage, wie weit können und dürfen diese Jugendlichen gehen. Und dadurch, dass sie die Regel gebrochen haben, kamen sie in den Medien und wurden zum heißen Thema.
Das ist es noch. Und Greta wird gefeiert. Aber auch angefeindet. Hasskommentare im Netz gegen eine 16-Jährige, die sich fürs Klima stark macht. Für kommerzielle Zwecke missbrauchtes krankes Kind, heißt es beispielsweise, oder Marketing-Marionette ihrer Eltern. Greta macht weiter. Die Schüler von Fridays for Future auch. Und sie haben das Thema in die Familien getragen, in die Mitte der Gesellschaft. Für die Politik ist es damit zu einem Wahlkampfthema geworden.
Sie merken jetzt, das kostet uns Wählerinnen und Wähler. Das sind nicht nur irgendwelche Ökospinner, sondern das ist aus dem bürgerlichen Lager heraus ein Thema, das viele Menschen bewegt.
Eine Jugendbewegung, die Veränderung fordert, die nicht aufgeben will. Eine Jugendbewegung, mit der vor einem Jahr so kaum jemand gerechnet hätte.
Wir haben hier heute in der Redaktion viel diskutiert. Was hat Fridays for Future nun wirklich bewirkt in diesem Jahr? Werden wir gleich besprechen mit einer der Aktivistinnen. Die Politik jedenfalls hat den Klimawandel ja schon seit Jahrzehnten im Blick. Angela Merkel zum Beispiel als Umweltministerin Mitte der 90er Jahre. Mensch, ändere dich, hieß ihre Kampagne damals. Das war 1995 und Mille und Henning sollten die Leute animieren, CO2 zu reduzieren, um das Weltklima zu retten. Geändert hat sich bis heute wenig, nur stehen statt neben ihr nun vor ihr Hunderttausende ganz reale Billes und Hennings und Gretas und bewirken nun was eigentlich genau. Volker Schwenk.
Aus der Luft sieht man das große Ganze besser. Hier war mal ein Gletscher, er ist geschmolzen, weil es auch in Island immer wärmer wird. Am Boden, in den Mühen der Alltagspolitik, sind die Dinge unübersichtlicher. Aber trotzdem, sagt die Kanzlerin, man muss dringend was tun.
Jeder von uns kann etwas beitragen dazu, dass wir ganz ungewöhnliche Wetterlagen haben und dass der Preis des Nichtstuns mit Sicherheit höher sein wird als der Preis des Handelns.
Die Wissenschaft ist sicher, der Mensch spielt eine Rolle beim Klimawandel. Der Mensch kann also auch was ändern. Mit der Entscheidung, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen, hat die deutsche Politik das getan.
Ich würde schon sagen, dass der Kohlekompromiss ein Meilenstein ist, weil er ein historischer Kompromiss ist in einem sehr verminten Gebiet. Und damit haben wir zumindest, und das ist ganz wichtig, den Einstieg für den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Ich bin relativ sicher, dass es in Praxis sogar schneller gehen wird.
Das Thema Klima ist in aller Munde. Bayerns Ministerpräsident tagt mit seinem Kabinett im Freien, macht ein Volksbegehren zum Artenschutz zum Landesgesetz und will Klimaschutz im Grundgesetz.
Und wenn es geht, sogar eher aus der Kohle aussteigen. Mir wäre es am liebsten 2030.
Das kann man leicht sagen, wenn man aus Bayern kommt und keine Braunkohle hat und auch diesen großen Strukturwandel nicht vor sich hat.
Und aus der Kohle aussteigen reicht nicht. Gebäude verschleudern Energie, im Verkehr ist der Ausstoß von Treibhausgasen zu hoch. Klimaschutz ist in, aber konkret schwierig. Im Klimakabinett stellt die Umweltministerin ihre Pläne vor, etwa den für CO2 einen Preis zu verlangen. Die Reaktion gemischt.
Die Umweltministerin hat einzelne Vorschläge auf den Tisch gelegt. Die sind in einigen Bereichen vielleicht mehr und in anderen weniger zielführend.
Meine Rolle in der Regierung ist ja jetzt zu treiben, alle anzutreiben, da was zu tun. Und das ist nicht einfach, weil es müssen die Prioritäten anders gesetzt werden.
Mit den Protesten der Jugend hat sich die Berliner Politik lange schwer getan. Der Wirtschaftsminister wollte mal reden mit den jungen Leuten, kam aber gar nicht zu Wort. Greta Thunberg hat einen Anteil daran, dass übers Klima geredet wird, sagt der Experte.
Wir haben aber auch den Effekt, dass wir näher ranrücken an Klimaextreme, dass die Menschen merken, dass sich das Klima verändert. Und beides führt, glaube ich, dazu, dass die Klimadebatte dahin kommt, wo sie hingehört, nämlich in die Mitte der politischen und gesellschaftlichen Diskussion.
Ein Gletscher, der nicht mehr da ist. Eine Kanzlerin, die sagt, Handeln ist billiger als Nichtstun. Reden rettet das Klima nicht. Aber es ist der erste Schritt.
Luisa Neubauer ist eine der Hauptorganisatorinnen in Deutschland bei Fridays for Future und jetzt zu Besuch in unserem Studio. Hallo, Frau Neubauer.
Hi.
Dass sich nun fast alle Parteien einen grünen Anstrich geben und sich fast gegenseitig überbieten mit Klimaschutzideen. Klopfen Sie sich da selbst auf die Schulter und sagen, läuft doch?
Ja und nein. Das kommt auf die Perspektive an, schätze ich. Gemessen daran, was die Parteien in der Vergangenheit gemacht haben, praktisch in den letzten 30 Jahren, ist das sicherlich ein erster Schritt. Gemessen daran, wo wir hin müssen und dass es nicht reicht, über das Klima zu reden, sondern dass wir tatsächlich Taten brauchen, bringt das erstmal gar nichts.
Also man kann ja auch viele tolle politische Ideen haben, wenn der Verbraucher nicht mitmacht. Und das ist ja auch ein wichtiger Akteur. Und da sagen die Statistiken im Moment, wir essen kaum weniger Fleisch, wir fliegen mehr. Unter den Vielfliegern sind übrigens auch viele junge Leute. Und 2 von 3 Deutschen sagen im ARD-Deutschland-Trend Nein zu einer Steuer auf CO2.
Ich glaube, an der Stelle kommt es auf die Kreativität in der Politik an. Es kommt auf die Frage an, wie schaffen es politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträger, den Gestaltungsraum so auszunutzen, dass Menschen tatsächlich sich mit dem Klimaschutz anfreunden können. Da spielen Narrative eine ganz große Rolle. Wie verkaufen wir Klimaschutz? Nicht indem wir sagen, wir beschützen euch vor dem Klimaschutz und beschützen stattdessen euren Wohlstand, sondern indem man Narrative schafft, die Menschen tatsächlich mitreißen und die Klimaschutz als die Zukunftsversion verkaufen und anbieten, die Lust macht auf morgen.
Aber jetzt schieben Sie das ganz auf die Politik. Wie erklären Sie sich das, dass Menschen zwar fürs Klima sind und für den Klimaschutz, aber bitte nicht bei mir im Vorgarten?
Naja, zum einen die großartige Frustration darüber, dass ich im Einzelnen mir ganz, ganz viel Mühe geben kann, aber dass hier alles eigentlich nichts bringt, dass ich gemütlich da alles vor mich her sortieren kann an Müll und meine veganen Snacks kaufen kann, aber gleichzeitig die Massenproduktion weiterhin subventioniert wird, die Emissionen global steigen, der Verkehr nicht weniger wird. Das heißt, an der Stelle stellt sich die Frage, wie motiviert man Menschen für solche Maßnahmen, wenn so schnell diese Frustration einsteigt? Mhm.
Kommen wir mal zu Ihren Forderungen. Fridays for Future fordert 180 Euro Steuer auf jede Tonne CO2. Zum Vergleich, die Grünen wollen nur 40 Euro pro Tonne. Wie sollen das Leute bezahlen, die eine alte Ölheizung haben und ein altes Auto?
Die 180 Euro, das fordert nicht Fridays for Future, sondern es ist ein Vorschlag vom
Bundesumweltamt. Das wurde jetzt gerade auf dem Kongress bei Ihnen in Dortmund gesagt.
Wir fordern es nicht, weil wir uns das ausdenken, sondern weil sich das Bundesumweltamt diese Zahlen errechnet hat. Das sind die realen Kosten für eine Tonne
CO2. Richtig, das Bundesumweltamt sagte, die Umweltministerin sagt aber, das muss gestaffelt werden, weil das kein Mensch wird bezahlen können.
Genau, und wir sagen, Moment Leute, wenn der Preis unter 180 Euro liegt, dann bleiben da Kosten im Raum stehen. Und wer trägt diese Kosten? Gerade jetzt tragen 100% der Kosten für CO2 wir, die junge Generation, die morgen vor diesem Theater stehen werden. Mhm. Das heißt, alles, was niedriger als 180 Euro ist, muss in irgendeiner anderen Form kompensiert werden. Das ist, was wir fordern. Wir sagen nicht, belastet jetzt bitte die Familie mit weniger Geld, sondern wir sagen, werdet kreativ. Tobt euch aus, findet Mittel und Wege, den Klimaschutz angemessen an der Krisenrealität durchzusetzen und trotzdem den gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglichen.
Trotzdem, Maximalforderungen laufen zumindest Gefahr, eine Gesellschaft zu spalten. Und das tun Sie damit schon.
Gleichzeitig breiten wir die Arme aus und gleichzeitig sagen wir, der Klimaschutz ist eine Riesenchance. Am 20. September werden wir die gesamte Gesellschaft einladen, mit uns auf die Straße zu gehen, weil wir ganz davon überzeugt sind, dass Klimaschutz im Zweifel eine Riesenchance ist, für eine Gesellschaft auch zusammenzuwachsen. Da bringt es nicht, Angst zu schüren, aber da müssen wir realistisch sein und damit anfangen, die Wahrheit zu erzählen über eine Krise, die heute da ist, die da ist und die keine Zeit hat, auf uns zu warten, wie wir in einem Kabinett rumsitzen und uns nicht einigen können.
Aber Frau Neuber, das Problem sieht man schon an der Zusammensetzung Ihrer Bewegung. Zu Ihrer Bewegung gehören nämlich vor allem Gymnasiasten und Jugendliche, die aus gut verdienenden Familien kommen. Wie wollen Sie denn diese erreichen, für die Klimaschutz bis jetzt schlicht Luxus ist?
Naja, zum einen, indem wir tatsächlich ganz bewusst auf sie zugehen. Zum anderen, denke ich, ist es erstmal ein großartiger Schritt, dass wir auf die Straße gehen. Ich weiß, es ist ein Riesenprivileg, sich engagieren zu können. Und wir nutzen das aber auch aus. Wir werden dem gerecht. Und ermutigen immer weiter andere Menschen aus anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, sich anzuschließen. Und da geben wir nicht auf und da lassen wir auch nicht locker. Aber an der Stelle würde ich tatsächlich auch in einer ganz selbstbewussten Art und Weise sagen, dass es erstmal großartig ist, dass erstmal so viele junge Menschen auf der Straße sind.
Und Sie hoffen, die anderen kommen noch hinterher?
Ich bin überzeugt davon, weil die Gefahr sehen nicht nur wir, sondern ganz, ganz viele andere Menschen da draußen auch.
Danke für Ihren Besuch im Studio, Luisa Neubau.
Gerne, gerne.
Der britische Premierminister Johnson will den Brexit-Vertrag nachverhandeln, doch sein Brief an die EU stieß in Brüssel heute auf Ablehnung. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick heute mit Susanne Daubner.
Johnson forderte in einem Brief an EU-Ratspräsident Tusk, die sogenannte Backstop-Klausel für die Grenze zwischen Irland und Nordirland zu streichen. Tusk lehnt das ab, solange keine realistischen Alternativen vorgeschlagen werden. Kanzlerin Merkel sagte, die EU sei bereit, über praktische Lösungen nachzudenken, allerdings ohne das Austrittsabkommen zu ändern. Merkel empfängt Johnson morgen im Kanzleramt in Berlin. Vizekanzler Scholz will bei der Wahl zum SPD-Vorsitz gemeinsam mit der brandenburgischen Landtagsabgeordneten Clara Geiwitz antreten. Die 43-Jährige gehört seit 2004 dem Landtag in Potsdam an und ist Mitglied des SPD-Bundesvorstandes. Morgen wollen die beiden ihre gemeinsame Bewerbung vorstellen. Unterdessen kündigte SPD-Generalsekretär Klingbeil an, nicht für den Parteivorsitz zu kandidieren. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil will nach Medienberichten nicht antreten. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Mietpreisbremse mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Damit darf die Miete in Großstädten und Ballungsräumen bei Neuabschlüssen höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Aktien von Immobilienfirmen gaben daraufhin nach. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Diese höchstrichterliche Entscheidung sorgt bei denen, deren Geschäft die Vermietungen von Wohnraum sind, für erheblichen Verdruss. Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien sind nur eine Auswahl von Firmen mit Wohnimmobilien, deren Aktien heute deutlich nachgeben. Was Aktionärinnen und Aktionäre der betreffenden Unternehmen verdrießt, wird in weiten Teilen der Gesellschaft eher Freude auslösen. Immobilien sind aber auch immer mehr eine Altersvorsorge und die Miete fester Bestandteil der Finanzierung. In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen wird das Thema weiter aktuell bleiben. Betongold ist beliebt und die Baubranche eine der wenigen, die weiterhin ungebremst boomt.
In Köln ist die weltgrößte Computerspielemesse Gamescom eröffnet worden. Bis Samstag stellen Entwickler aus mehr als 50 Ländern ihre Neuheiten vor. Ein Themenschwerpunkt ist das Cloud Gaming. Dabei werden Spiele auf Server ausgelagert und auf Smartphone oder Bildschirm gestreamt. Morgen öffnet die Messe für das breite Publikum ihre Türen. Es werden mehrere hunderttausend Besucher erwartet.
Das hier ist Dienst zum Wohle der Gesellschaft, bei den meisten hierzulande hoch angesehen, Helfer sein für andere Menschen. Deshalb ist es einfach nicht zu begreifen, warum sich immer wieder Rettungskräfte selbst retten müssen vor Angriffen, warum Polizistinnen und Polizisten bei manchen Einsätzen wie Feinde empfangen werden. Sie werden bei ihrer Arbeit behindert, beleidigt und verletzt. Jeder zweite Freund und Helfer hat sowas schon erlebt, auch im Arbeitsamt oder im Bürgerbüro. Inzwischen bekommen die Strafermittler so viele Anzeigen auf den Tisch, dass einige Staatsanwaltschaften sich nur noch um solche Fälle kümmern können. Angriffe gegen Staatsdiener. Rupert Wiederwald berichtet.
Fast täglich passiert irgendwas. Bei nahezu jedem Einsatz. Michael Plenkers ist seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr in Erkrath. Anders als früher aber müssen Plenkers und seine Kameraden inzwischen bei jedem Einsatz damit rechnen, angegangen zu werden. Wie bei der Geschichte im Rettungswagen, als Plenkers versuchte, einen Mann wiederzubeleben.
Während wir da gearbeitet haben, uns auf den Patienten konzentriert haben, hat irgendjemand vor die Türe geschlagen. Wir haben das gar nicht so wahrgenommen in der ersten Sekunde. Und dann ist die Türe aufgeflogen. Und da stand halt ein Bewohner, der uns wüst beschimpft hat. Wir mögen doch bitte das scheiß Auto zur Seite fahren. Er müsste jetzt zur Arbeit.
Dass solch ein Verhalten Leben in Gefahr bringt, ignorieren die Täter. Bei diesem Verkehrsunfall hatte Plenkers gerade die Straße abgesperrt. Ein Autofahrer versuchte dennoch durchzufahren, brachte Feuerwehrleute und Unfallopfer in Gefahr. Egal.
Ich glaube, wir leben in einer Welt voller Egoisten mittlerweile. Denen ist das, glaube ich, egal, ob die was falsch machen oder nicht. Die wollen halt zu ihrer Wohnung, zu dem Anliegen, was sie da gerade haben. Und wir stören die quasi in der Ausübung dessen, was sie gerade vorhaben.
In der Vergangenheit haben Plenkers und seine Kollegen solches Verhalten kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen. Jetzt aber zeigen sie jeden einzelnen Fall an, auch weil die Justiz inzwischen reagiert. Zum Beispiel in Düsseldorf. Hier arbeitet Staatsanwältin Britta Zuhr und ihr Sonderdezernat 82. Gewalt gegen Personen im öffentlichen Einsatz. Das Dezernat gibt es seit einem Jahr. Britta Zuhr und ihre Kollegen ermitteln Übergriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter im Jobcenter. Jeden Tag kommen neue Fälle hinzu. Heute alleine 10.
Wir haben auch Ärzte und Rechtsanwälte, denen es am Flughafen in der Abfertigungsschlange nicht schnell genug geht. Wir haben Hausfrauen, die im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei ausfallend und übergriffig werden. Wir haben es hier tatsächlich mit Tätern zu tun, die in jeder Gesellschaftsschicht anzufinden sind.
2012 war Britta Zuhr ermittelnde Staatsanwältin beim Mord an einer Jobcenter-Mitarbeiterin in Neuss. Damals war sie erschrocken darüber, dass der arbeitslose Mann sein Opfer wahllos ausgesucht hatte, ohne die Frau überhaupt zu kennen. Ein in seiner Brutalität herausragender Fall. Auch um so etwas zu verhindern, gibt es heute das Sonderdezernat in Düsseldorf. Schon kleine Vergehen sollen Konsequenzen haben. Also auch die Beleidigungen und Behinderungen im Einsatz, die bisher oft gar nicht vor Gericht kamen. 1400 Fälle hatten sie im ersten Jahr ihrer Arbeit.
Im Regelfall werden die Taten bei uns hier angeklagt. Wir haben dieses Sonderdezernat gebildet, um eben mit Vorbildfunktion voranzugehen und um eben auch möglichst viele Taten anzuklagen und um möglichst viele Beschuldigte eben auch zu verurteilen.
Immerhin bei der Feuerwehr Erkrath kommen solche Worte gut an. Bislang fühlten sich Michael Plenkers und Kollegen doch recht alleingelassen.
Wenn da wirklich eine strengere Justiz hinterhängt, die diese Fälle auch ahndet, macht das für uns ein gutes Gefühl.
Denn nahezu jeden Tag, bei jedem Einsatz, passiert irgendwas.
Dieses Bild spricht eine klare Sprache. Es sagt, hier in Hongkong gehen Hunderttausende auf die Straße, um zu demonstrieren. Für ihre Grundrechte und gegen einen größeren Einfluss des Mutterlandes China. Die Menschen auf Bildern wie diesem demonstrieren friedlich in den Straßenschluchten. Die chinesischen Staatsmedien aber zeigen Straßenschlachten. Völlig andere Bilder des Protests. Gewalttätige Randalierer, die Polizisten angreifen. Einige chinesische Berichte bezeichnen diese jungen Leute sogar als Terroristen. Konflikte sind immer auch Kämpfe um die Wahrheit, um die Deutungshoheit. Sie sind Propagandakämpfe. Das war schon immer so. Aber in Zeiten von Facebook und Twitter und Instagram ist es viel einfacher, einseitige Informationen in Windeseile zu verbreiten oder sogar gefälschte Wirklichkeit. Jetzt haben die digitalen Plattformen die Desinformation über Hongkong gestoppt und mehrere Konten gelöscht. Svea Eckert berichtet.
Massenproteste in Hongkong. Für mehr Demokratie gegen Pekings wachsenden Einfluss. Über Wochen gehen Hunderttausende auf die Straße. Weitestgehend friedlich. Doch in den sozialen Netzwerken auf Twitter und Facebook zeigt sich bei bestimmten Nutzern ein ganz anderes Bild. Ihre Accounts zeigen Gewalt, Brutalität, eine Stadt im Ausnahmezustand. Facebook und Twitter haben heute mehr als 900 dieser Nutzerkonten gelöscht. Sie seien Teil staatlich gesteuerter Propaganda, ausgehend von China. Twitter und Facebook sind im Land selbst blockiert. Die Kampagne richtet sich also vor allem nach außen. Auf chinesischer Seite Unverständnis über die Löschaktion. Chinesische Medien nutzen ausländische soziale Netzwerke, um den Menschen überall auf der Welt Chinas Politik nahezubringen und Chinas Geschichte zu erzählen. Manche Accounts sind getarnt als Nachrichtenseiten, manche als vermeintlich junge Chinesinnen, die im Ausland studieren. Wir zeigen ihre inzwischen gelöschten Posts einem Medienwissenschaftler.
Es geht um die Deutungshoheit, die jetzt hier offenbar die chinesische Regierung über die Proteste behalten will und das auch versucht, bis ins letzte Detail zu verunglimpfen, zu diffamieren, diese Form des Protests, und da auch ganz klar die Oberhand über die Geschichte, die darüber erzählt wird, behalten will.
Die Accounts säen Zweifel. Was ist wahr, was ist falsch? Vor allem aber sollen sie die Wahrnehmung über das Ereignis im Nachhinein verändern.
Da war doch Gewalt. Irgendwas war. Ich habe ein zerschlagenes Fenster gesehen. Ich habe prügelnde Demonstranten gesehen. Das ist am Ende das, was verfängt und im Gedächtnis hängen bleibt.
Immer wieder werden soziale Netzwerke von unterschiedlichen Akteuren für politische Manipulationen missbraucht. Ob zum Brexit oder zur Präsidentschaftswahl. Immer wieder müssen Facebook und Twitter löschen. Auch deutsche Aufsichtsbehörden beschäftigt das. Man sei einerseits froh über die Löschaktionen. Sie würden vor Desinformationen und Hassrede schützen.
Auf der anderen Seite, wir haben ja ungutes Gefühl, haben es ein privates Unternehmen entscheidet, welche Inhalte nun okay sind und welche nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, nach welchen Kriterien gelöscht wird, dass wir auch überprüfen können, ob die Löschung richtig war.
Soziale Medien, benutzt in politischen Auseinandersetzungen, um Gruppen zu vernetzen, aber auch um sie zu spalten.
Zurück wieder in unsere Gefilde. Und in diesen Tagen haben Winzer gerade angefangen, neuen Wein zu ernten. Federweißer Rauscher, sagen manche auch dazu. Und wir fragen Carsten Schwanke. Jetzt hätten die Winzer sehr gerne viel Sonne und mäßige Wärme. Bekommen sie die auch?
Die bekommen sie, zumindest in den nächsten Tagen. Aber jetzt aktuell regnet es noch. Deshalb sofort der Blick auf die Regenradarbilder. Wir hatten heute den ganzen Tag im Südosten Deutschlands Dauerregen. Da geht es in den nächsten Stunden auch noch mit kräftigem Regen weiter. Aber interessant sind auch diese einzelnen Schauerzellen hier im Norden. Und da gibt es zwei Gewitter, die zur Minute auch noch aktiv sind. Zum einen rund um Bremen und zum anderen über der Insel Pöhl in der Wismarer Bucht. Auch hier blitzt und donnert es noch. Aber der Wettervorschaufilm zeigt, dass sich vor allem der Dauerregen im Südosten unseres Landes meistens im Verlauf der Nacht schon verflüchtigt nach Osten weiterzieht. Und dann beginnt der morgige Tag mit viel mehr Sonnenschein, kaum noch Regen dabei. Also für Winzerinnen und Winzer dann das optimale Wetter zur Weinlese. Und damit schauen wir auf die Nacht. Da sehen wir noch die letzten Schauer von Bayern, vor allem bis hinauf nach Berlin und Brandenburg, die einzelnen Gewitter im Norden. Dort, wo es aufklart, im Westen, im Südwesten, kann sich stellenweise auch noch dichter Nebel bilden. Die Temperaturen liegen morgen früh bei Aufklaren relativ bei niedrigen Werten, so 4 bis 10 Grad, sonst sind es meistens 10 bis 15 Grad. Morgen Vormittag geht es dann mit viel Sonnenschein los. Im Norden allerdings einzelne Schauerwolken schon wieder dabei. Und im Osten und Südosten Bayerns fällt noch letzter Regen. Am Nachmittag wird es dann auch dort trocken sein. Die vereinzelten kleinen Regenschauer im Norden können aber auch am Nachmittag noch auftreten. Aber dazwischen, wirklich für die allermeisten Menschen, bleibt es morgen einfach nur sonnig. Die Temperaturen erreichen im Südosten Bayerns, im Berchtesgaden, genauso wie auf Helgoland maximal 18 Grad. Sonst sind es oft 20 bis 24 Grad. In der Leipziger Tieflandsbucht, genauso wie auch im Südwesten Deutschlands, können es 25 oder 26 Grad werden. Der Wind weht im Norden aus westlichen, im Süden aus östlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, viel Sonnenschein, eigentlich fast ohne Worte. Der Sommer kommt zurück. Am Donnerstag 24 bis 27, am Freitag bis zu 30 Grad und unmittelbar am Alpenrand kann es nachmittags einzelne Schauer oder Gewitter geben.
Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese besonders schönen Aussichten. Wir verabschieden uns mit diesen Aussichten und verweisen natürlich noch mal auf das Nachtmagazin heute mit Kirsten Gerhardt und weiteren Neuigkeiten aus Rom. Wir sind morgen Abend wieder da mit neuen Tagesthemen. Bis dahin.